Ja, herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst. Es geht um Segnen und wie uns dies im Alltag gut gelingen kann. Vielleicht kann die erste Folie angezeigt werden. Ausgang dieser Predigt ist dieses Buch. Segne. Ein einfacher Titel. 5 Wege, wie wir unseren Nächsten im Alltag verändern, lieben können. Und es ist gut, wenn man ab und zu mal hineinschaut in die Gottesdienstaufstellung, wer welche Verantwortung hat. Denn ihr habt es wahrscheinlich gehört, man darf sich auch mal Lieder wünschen. Das habe ich getan und ich bin gespannt darauf, ob ihr mir nach dem Gottesdienst erzählen könnt, warum ich mir dieses Lied gewünscht habe. Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf. Starten möchte ich allerdings jetzt nicht mit dem Buch, sondern zuerst mal mit meinen eigenen Erfahrungen. Jeder Christ ein Missionar. Mit dieser Aussage bin ich groß geworden. Und ich finde, das ist eine steile These. Kaum schlucke ich diese Pille, empfange ich schlechte Gefühle. Ja, ich weiß, liebe deine Nächsten ist ein sehr wichtiges Gebot. Es wird 8-mal in der Bibel genannt. So bedeutend ist es. Ein Missionar liebt Nächstenliebe. Also was mache ich? Ich treffe meine Entscheidung. Als Missionar werde ich zum Stürmer. Ich will bei meinem Nächsten Punkte sammeln. Verbal, indem ich muss mal zurück machen, hatte ich das Fußballbild, wollte ich haben, genau. Also ich werde zum Stürmer. Ich will bei meinem Nächsten Punkte landen, indem ich natürlich verbal ihnen von Jesus erzähle. Jetzt müssen sie es hören. Mit Traktaten und Bibel bewaffnet starte ich meinen Angriff. Doch meine Schüsse gehen alle nach hinten los. Also ändere ich meine Strategie. Als verbaler Zeuge habe ich festgestellt, landet vieles in einem Desaster. Also schlug ich das Pendel in die andere Richtung. Ich predige durch mein Leben, nicht mehr mit Worten. Frei nach Franz von Assisi, predige das Evangelium zu jeder Zeit und wenn nötig, gebrauche Worte. Das Resultat allerdings näherte sich der Marke Null. Keiner fragte, wie es im Petrusbrief heißt, nach meiner lebendigen Hoffnung, die in mir ist, wieso ich Christ bin oder irgendwas Ähnliches. Niemand spielte mir einen Pass zu. Mein Fazit, egal was ich tat, um meinen Nächsten zu lieben, sei es durch Worte oder durch mein Leben, mein Gegenüber ließ mich immer im Regen stehen oder hinterließ bei mir ein sehr schlechtes Gefühl. Und dann habe ich mich gefragt, was habe ich falsch gemacht? Wieso kommt die gute Nachricht bei so vielen Menschen schlecht an? Frust, Krampf und Enttäuschung machten sich in mir breit. Und ich frage mich, hast du auch solche Erfahrungen gemacht? Ein paar Leute nicken, vielleicht in ähnlicher oder anderer Art und Weise. Natürlich durfte ich allerdings auch das andere erleben und das möchte ich nicht verschweigen. Führung, die durch Gottes Geist geschehen ist, wo ich auf Menschen getroffen bin, wo ich genau den rechten Zeitpunkt hatte und ich durfte es erleben, dass sie sich ihr Herz geöffnet haben und sich für ein Leben mit Jesus entschieden haben. In diesem Sinne war ich da auf einmal zur rechten Zeit am richtigen Ort gegenüber den richtigen Menschen. Und ich durfte Geburtshelfer sein. Was für eine Freude löst das aus, wenn Gott einen in dieser Art und Weise gebraucht. Also stelle ich fest, die Menschen sind durchaus sehr offen für geistliche Themen. Sie sind daran interessiert. Sie sind nur nicht interessiert an der Art und Weise, wie wir diese präsentieren. Wenn wir von Jesus reden, fühlt sich das doch manchmal so an, als wären wir Vertreter, die von Tür zu Tür gehen. Und das macht keiner Seite Spaß. Und dann kam mir eben dieses Buch in die Hände. Ich hatte es geschenkt bekommen. Segne. 5 Wege steht da dran. Das ist ein sehr langer Untertitel. Wie wir unsere Nächsten im Alltag lieben können. Und es beginnt mit dem Hinweis, dass wir als Kinder Gottes die Menschen segnen sollen. Und diesen Hinweis, den finden wir schon im Alten Testament wieder, also in den ersten Seiten der Bibel. 1. Mose Kapitel 12 zum Beispiel, da wird Abraham es verheißen von Gottes Seite her, 1. Mose 12, 2 und 3, ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein und ich will segnen, die dich segnen. Abraham wurde gesegnet und in ihm sollen alle anderen Menschen gesegnet werden. Und da wir als Christen nach Galater 3 Anteil an diesem Segen bereits erhalten haben, gibt es eine entsprechende Folgerung. Ich darf und ich kann durch mein Leben andere Menschen segnen. Und ganz ehrlich, diesen Ansatz finde ich viel, viel besser. Diese Perspektive, ich lebe, um andere zu segnen, das hat eine ganz andere Herzenshaltung als Grundlage. Und ich stelle fest, das scheint offensichtlich die Hauptstrategie Gottes zu sein, Menschen zu segnen. Und das können wir an dem Leben von Jesus Christus ablesen. Da lesen wir zum Beispiel die Geschichte, dass er einmal, so heißt es wortwörtlich, durch Jericho zog. Diese kleine Formulierung gibt uns einen Aufschluss, dass Jericho nicht die Stadt war, wo er hin wollte. Er zog durch Jericho. Das heißt, er hatte eine andere Stadt, einen anderen Ort im Visier gehabt. Aber dann sah er bei diesem Durchzug einen kleinen Mann oben am Baum sitzen. Zachäus. Von dieser Begegnung stand nichts in seinem Google-Kalender. Es war nicht geplant. Aber Jesus nahm sich in diesem Moment Zeit für diesen Mann dort oben auf dem Baum. Er wollte mit diesem Mann zusammen sein, um ihn zu segnen. Und deswegen sprach er für sich selbst und Zachäus eine Einladung aus. Komm, lass uns was zu essen, bei dir zu Hause wär's prima. Und diese Selbstanladung hat jeder Jude verstanden. Das war ein Zeichen von Freundschaft. Ich will dein Freund sein. Bin bereit, Zeit mit dir zu verbringen. Und was passierte? Jesus segnete den Zachäus. Zachäus empfing Segen. Und er segnete schon im Zuge dessen noch am gleichen Abend viele andere Menschen, indem er finanzielle Rückerstattung leistete. Aber Achtung, eines ist ganz wichtig. Mein Nächster darf niemals ein Gegenstand sein. Er ist und bleibt ein Mensch. Auch wir wollen es doch nicht, dass jemand uns seine Meinung einfach überstülpt. Jeder von uns hat doch das Bedürfnis, seine eigenen Erfahrungen, Gedanken und Meinungen vorurteilsfrei aussprechen zu dürfen. Das ist ein Prinzip vom Alpha-Kurs. Offene Gespräche nennt man das. Meinungen stehen lassen. Im Wissen darum, es ist gut so, dass der Mensch eine eigene Meinung hat. Weil Jesus diese Art lebte, bekam er einen Spitznamen. Weißt du, wie dieser Spitzname von Jesus war? Dann muss ich es auflösen. Ein Freund der Sünder. Sagt Jesus selber, also er zitiert es, dass das die Menschen über ihn gesagt haben. Es waren ja seine Konkurrenten, die ihm diesen Titel verliehen haben. Aber offensichtlich gefiel Jesus dieser Spitzname so gut, dass er ihn behielt. Jeder Mensch ist ein Sünder. Ich bin für jeden Menschen auf diese Welt gekommen, also bin ich ein Freund der Sünder. Und als Freund der Sünder habe ich Gemeinschaft mit ihnen. Als Freund der Sünder höre ich ihnen zu. Als Freund der Sünder stelle ich ihnen Fragen. Als Freund der Sünder lade ich mich zu ihnen ein oder lade sie zu mir ein und habe erst einmal gutes Essen, Gastfreundschaft miteinander. Denn was passiert, wenn man miteinander isst und gut zuhört? Man bekommt Informationen vom anderen. Und dann merken wir, der Mensch ist interessiert an geistlichen Themen. Er erzählt es nur auf seine Art und Weise, was ihn Sorgen bereitet, welche Herausforderung in seinem Leben gestellt ist. Mit dem Ergebnis, Jesus kann dann helfen. Wir können dann helfen durch praktizierte Nächstenliebe. Wir packen dort an, wo wirklich die Not ist beim Menschen. Und danach haben wir wahrscheinlich die Möglichkeit, wie Jesus, auch etwas zu erzählen. Also, das meint eigentlich dieses Buch. Segne. Ihr seht da bei diesem, sind so Punkte dazwischen. Das bedeutet, dieser Dave Ferguson und John Ferguson haben aus diesem Begriff segnen, das ist die Grundlage, ich bin für den anderen ein Segen. Das ist meine Perspektive. So gehe ich auf den Menschen zu. Ich werde von Gott gesegnet und ich segne mein Gegenüber. Aber gleichzeitig dient dieses Segen, dieses Wort, als ein Spiel, als ein Wortspiel, um diese fünf Wege aufzuzeigen. Und das allererste, das S, steht für starte mit Gebet. Das ist erstmal das Eine und Alles. Das E bedeutet erst zuhören. Hör hin, ganz genau, was erzählt dir der andere. Und beim Hinhören achte darauf, dass du nicht schon Fragen verwendest, um selber zu Wort zu kommen. Sondern du bleibst beim Zuhören, du willst den anderen verstehen. Dann kommt das G, gutes Essen, das gehört mit dabei. Hier darf jeder seine Gabe des Gastes praktizieren oder des Gastfreundes. Weil beim Miteinanderessen ist es viel einfacher, sein Herz zu öffnen. Dann kommt das N, das steht für Nächstenliebe. Achtmal steht es in der Bibel, Nächstenliebe ist wichtig. Und sie setzt dort an, wo der andere tatsächlich Hilfe und Not hat. Da stehe ich ihm zur Seite. Zur Seite stehen heißt eigentlich, ich bin ein Stück Geist Gottes für ihn, der zur Seite stehe, der Tröster, der Beisteher, Beistand. Und dann kommt das letzte, jetzt habe ich es mir verdient, auch meine Geschichte zu erzählen. Und das muss ich sagen, habe ich des Öfteren erlebt. Dann werde ich auch einmal gefragt, hey, warum machst du das eigentlich? Wieso verbringst du so viel Zeit? Warum opferst du so viel von deinem Alter, von deinen wenigen Ressourcen? Erzähl mir. Und jetzt darf ich meine Geschichte von Jesus erzählen, warum er mir wichtig ist und was er mir bedeutet. Heute werde ich nur auf den ersten Punkt eingehen. Ihr könnt das Buch ja bestellen am Büchertisch. Ihr könnt selber über diesen Titel nachdenken. Ihr seid tough genug dafür. Aber ich setze den Schwerpunkt auf diesen ersten Punkt, weil er so elementar wichtig ist. Starte mit Gebet. Um in unserer Beziehung zu Jesus Christus zu wachsen, spielt das Gebet, also das Gespräch mit Jesus Christus, eine sehr vorrangige Rolle. Ich mag es so formulieren, nie war das Gebet so wertvoll wie heute. Ich liebe Werbesprüche. Aber es ist meine tiefste Überzeugung, wenn wir heute nicht mehr beten, wann denn dann? Wenn nicht jetzt, wann wollen wir denn damit starten? Ich kann die Welt nicht verändern. Sie kann mich aber runterziehen durch all die negativen Nachrichten. Selbst mit dem besten Willen und Absichten schaffen wir es nicht, egal was wir proklamieren. Und jetzt hört genau zu, selbst mein Gebet kann die Welt nicht ändern. Denn es kommt nicht auf mein Gebet an, sondern es kommt einzig und allein auf den an, an den ich mich wende. Unser himmlischer Vater, zeig mir dein Vaterherz. Wo schlägt es? Wo befindest du dich? Jesus hat einmal so formuliert, ich bin gekommen, um zu dienen. Und wer mir nachfolgt, wird dort sein, wo ich bin. Also wo ich den Menschen diene. Und um das herauszufinden, brauche ich das Gespräch mit Gott. Wo bist du? Wo hältst du dich auf? Aber dann kommt noch eine andere Sache dazu. Gott gebraucht mein und dein Gebet, um uns zu verändern und uns dann zu gebrauchen, um auf die Menschen zuzugehen, um sie zu segnen. Und segnen verändert den Menschen. Corrie ten Boom brachte einmal diesen Gedanken so auf den Punkt. Wir werden es nie wissen, wie Gott unsere Gebete beantwortet. Doch können wir stets davon ausgehen, dass er uns in seine Pläne, diese zu beantworten, mit einbeziehen wird. Versteht ihr den Gedanken? Wir werden es nie wissen, wie Gott unsere Gebete beantwortet. Doch wir können davon ausgehen, dass er uns in seine Pläne, wie er unsere Gebete beantwortet, mit einbeziehen wird. Ja, und deswegen beten wir wahrscheinlich so wenig, weil wir das wissen. Gebet ist gefährlich, weil Gott wird uns mit nutzen als Gebetserhörung. Ein Abenteuer beginnt, wenn ich so bete, wenn mir das von Herzen wichtig ist. Wir müssen nur hinhören, hinsehen, wahrnehmen und das alles mit der ehrlichen Absicht: Herr, gebrauche mich, andere Menschen zu segnen. Und dann lasst euch mal überraschen, wem ihr alles so im Alltag begegnet. Und wo Gott euch einen kleinen Impuls sendet: Jetzt bist du dran, erhöre dein Gebet, ich bin bei dir, ich bin mit dir. Starte mit Gebet. Jesus Christus hat es auch getan. Und er ist ja unser Vorbild. Er ist uns der die Liebe Gottes und die Unsichtbarkeit Gottes sichtbar gemacht hat. Er, so heißt es im Johannesevangelium, war ganz nah am Herzen Gottes, im Schoße Gottes. Heißt ganz nah an seinem Herzen. Und er hat uns das erzählt und beigebracht, sichtbar gemacht, was Gott auf seinem Herzen hat, wie er es meint mit dem Menschen. Und so heißt es einmal in Markus 1, Vers 35, und frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, Klammer vermerkt, Jörg Lüding Übersetzung, und seine Jünger noch alle schliefen, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Als dann seine Jünger wach geworden sind, suchten sie. Es waren schon viele Leute da und alle wollten etwas von diesem Jesus. Und als er dann wieder zu seinen Jüngern kam, kam Petrus und sagte: Jesus, endlich bist du da, schau mal, da sind sie alle. Aber Jesus hat mit Gott, seinem Vater, gesprochen und gesagt: Herr, was ist dran? Und er hat sich vom Geist Gottes leiten lassen und gesagt: Halleluja, hier sind so viele Menschen. Aber mein Auftrag ist, ich gehe andere Dörfer, andere Städte. Denn die sollen es auch vom Reich Gottes hören. Ihr habt es gehört, behaltet es in eurem Herzen. Mein Auftrag ist jetzt ein anderer. In Lukas 6, Vers 12 sehen wir wieder etwas Ähnliches. Da heißt es, er betete eine ganze Nacht durch. Nicht lange danach stieg Jesus auf einen Berg, um zu beten. Er betete die ganze Nacht hindurch zu Gott. Lukas 6, Vers 12. Er hat einen Anlass, warum er jetzt betet. Er weiß, ich schaffe es nicht alleine. Ich kann Gott darum bitten, dass er mich gebraucht, und er wird es tun, aber ich brauche noch andere. Andere, die dann mein Werk, das, was ich getan habe, fortsetzen, wenn ich nicht mehr da bin. Deswegen ist er eine ganze Nacht auf diesem Berg, im Mitgespräch mit Gott. Er möchte sein Dreamteam zusammenstellen und es berufen. Es wäre für ihn wesentlich einfacher gewesen, diesen Part zu überspringen. Sicher gab es viele Personen, die hätte er nehmen können. Die hatten sehr gute Referenzen. Aber Jesus wartete auf die Antwort seines Vaters. Es stand so viel auf dem Spiel. Wir wissen nicht genau, was in der Nacht geschah. Sprach Gott zum Beispiel hörbar mit einer lauten Stimme zu ihm? Oder hat er zu Jesus gesagt: Hol mal dein Papier raus, ich diktiere dir jetzt die Namen. Schreib sie auf. War es eine innere Stimme, die er wahrgenommen hat, wo die Namen hochploppten? Oder gab es irgendwelche Zeichen? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur das eines: Er wusste, wen er jetzt berufen sollte. So ist das oft bei unserem Gebet. Wir wissen nicht immer, was eigentlich passiert und wie wir es richtig machen können. Aber heute gibt es nur die eine Message: Lass uns davon nicht abhalten, sondern starten wir mit Gebet. Dass wir mit Gott reden, dass wir das machen, was zu diesem Programm gehört. Erst hinhören auf Gott, ihn auch mal zu Wort kommen lassen. Und das, was er uns sagt, ernst nehmen. Und dann das tun, was er auf seinem Herzen hat. Und lassen uns überraschen, was daraus entsteht. Für mich ergab sich daraus eine neue These. Wenn wir nicht regelmäßig für Menschen beten, wird es sehr unwahrscheinlich, dass Gott uns gebrauchen wird, diese Menschen zu verändern. Das ist für mich eine Schlussfolgerung. Wenn wir beten, wird Gott uns gebrauchen. Wenn wir nicht beten, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er uns nicht gebraucht. Und dann wundern wir uns, warum wir im Alltag so wenig Gespräche haben, Möglichkeiten haben, um auf Jesus aufmerksam zu machen. Also, lasst uns mutig sein. Für mich ist es dieses aus der Bergpredigt, wenn Jesus uns sagt, ihr seid das Licht der Welt, also diese Fackel, das Licht in der Dunkelheit, und ihr seid das Salz der Erde, dann leuchtet auf einmal am Ende etwas auf, eine Perspektive, die Jesus Christus damit verbindet. Es soll uns keinen Stress machen, es soll eine Last sein. Es ist unser Sein, wir sind Licht, wir sind Salz der Erde. Mit einem Ziel, damit die Menschen unsere guten Werke sehen und unseren Vater, der im Himmel ist, verherrlichen. Versteht ihr das Prinzip? Weil Gott uns segnet und das Licht und Salz der Erde macht, sind wir in der Lage, es an die Menschen weiterzugeben. Weil wir mit der Quelle des Lebens verbunden sind, können wir etwas in dem Leben anderer verändern. Weil wir selber zu dieser Quelle Kontakt haben, wird diese Quelle uns zuerst verändern und segnen, sodass wir wirklich etwas aus einer Fülle heraus weiter schenken können. Jesus Christus erfüllt uns mit Liebe für die Menschen. Für Menschen, die wir vielleicht jetzt noch gar nicht mögen, aber für Menschen, für die wir bereit sind zu beten. Und glaubt mir, er wird unser Sein verändern, dass wir diese Menschen lieben können, so wie er sie liebt. Natürlich weiß ich es. Es gibt sehr viele Argumente, nicht mit Gebet zu starten. Und manchmal habe ich den Eindruck, uns fallen aus dem Stegreif 10, 20 Antworten, warum das nicht für mich gilt. Nur für den Pastor, gell? Drei ganz profane, banale Dinge will ich nur vorstellen. Das erste ist, wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Wir wissen es einfach nicht. Wie wir das machen, auf Gott zu hören, zu unterscheiden, ist das nicht meine Stimme oder ist es wirklich Gottes Stimme? Und wie kann ich ihm darauf antworten? Wir haben vielleicht es gelernt im Sinne von, ja, Gebet ist wichtig, aber wir finden Gebet unangenehm, weil wir so, uns so hilflos macht. Es ist vielleicht so wie Zahnseide benutzen. Wir wissen, das ist gut. Oder für andere, die sagen, ja, ich muss ein bisschen was tun für mein Gewicht, ich muss Sport machen. Wir wissen, dass das nicht schlecht ist. Oder dass wir samstags etwas eher ins Bett gehen, sodass wir hellwach im Gottesdienst sind. Wir wissen, dass das alles gut ist, aber wir machen es nicht. Und kann es sein, dass wir mit dem Gebet oft so zögerlich sind, einfach weil wir nicht wissen, wie wir zu beten haben? Wir haben vielleicht nur so Kindergebete gelernt. Mal schauen, ob ihr sie kennt. Müde bin ich, geh zur Ruhe. Vater, lass die Augen dein. Siehst du? 90% kennen dieses Gebet. Oder diese andere Variante, komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Ja, aber wenn das die einzigsten Gebete sind, die uns die Eltern oder die Gemeinde beigebracht haben, dann wisst ihr gar nicht, wovon ich jetzt rede, Gott zuzuhören und ein freies Gespräch mit Gott zu führen. Warum? Weil wir es nicht gelernt haben, weil uns das niemand beigebracht hat. Also werde ich vorsichtig. Ich möchte ja nichts falsch machen. Also werden wir vorsichtig. Ich will ja selber nicht ganz dumm dastehen als einer, zu dem Gott gar nicht redet. Obwohl ich eigentlich jetzt schon ahne, er redet, nur ich höre es nicht. Er zeigt mir etwas, nur ich schaue nicht hin. Er will etwas an meinem Herzen tun, aber ich bin noch ganz woanders. Also das ist so der erste Grund, warum wir wahrscheinlich oftmals nicht mit Gebet starten. Wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Das andere ist, wir sind zu beschäftigt. Unser Alltag ist so voll, dass wir keine gute Zeit finden, um ins Gespräch mit Gott zu kommen. Wir sind zu busy, wir haben zu viel zu tun. Aber Gebet benötigt Zeit, Konzentration und Energie. Und diese drei Ressourcen, Zeit, Konzentration und Energie, gehören zu unserer Mangelware. Davon haben wir nicht so viel. Und immer wenn wir etwas nicht so viel haben, findet bei uns so ein Ranking statt. Wofür nehmen wir diese drei Ressourcen? Wo setzen wir eins? Das ist Punkt eins, ganz vorne auf der To-Do-Liste. Und Gebet kommt ziemlich weit am Ende. Wenn es dann mal noch klappt. Abends vor dem Schlafengehen, ja, im Liegen, ja, fragt mir meine Frau, wie schnell ich dann eingeschlafen bin. Wenn Gebet wichtig ist, dann sollte es an erster Stelle stehen. Zeit, Konzentration, meine beste Energie. Aber wir sind so busy, dass wir es oft nicht so einteilen können. Also manchmal wissen wir nicht, wie wir beten sollen und oft sind wir viel zu beschäftigt. Und ein dritter Punkt ist mir noch angefallen. Wir haben so unsere Zweifel, ob das mit dem Gebet bei mir auch so funktioniert. In diesem Buch gibt es sehr viele Beispiele, wo Menschen das umgesetzt haben und mit Gebet gestartet haben und wie sie wirklich übernatürliche Führung, Leitung erlebt haben. Oh, und ich muss dann immer heulen, wenn ich diese Berichte lese. Sie berühren mein Herz. Und es wird so eine Sehnsucht freigesetzt. Das möchte ich auch erleben. Aber kennt ihr das auch? Kaum kommt diese Sehnsucht hoch, ich möchte es auch erleben, kommt sofort eine Gegenstimme. Bei dir, Jörg, funktioniert es nicht. Und das ist das Blöde. Auf welche Stimme höre ich jetzt? Auf die Stimme, die mich berührt hat, die Sehnsucht, dass ich sage, ja, das möchte ich auch erleben und das ist möglich. Oder höre ich auf die Stimme, nee, bei mir wird es nicht funktionieren. Bei allen anderen passiert es, nur nicht bei mir nicht. Da klappt es nicht. Ich stelle keinen Unterschied fest, wenn ich bete und irgendwas sehen möchte. Das ist so, als ob ich nur gegen die Wand gesprochen hätte. Ihr Lieben, ich möchte und muss an dieser Stelle etwas deutlich sagen, denn es geht um eine wirklich große Sache. Und das haben wir manchmal auch nicht mehr so auf dem Schirm. Es geht um das Leben unserer Nachbarn, aus manch einem aus unserem Familienkreis. Es geht um Arbeitskollegen, es geht um unsere Freunde. Es geht um die große Frage, wo werden sie ihre Ewigkeit verbringen? Mit Gott oder ohne Gott? Darum geht es. Und das steht auf dem Spiel. Und glaub mir, wenn wir in eine echte Krise kommen und da in unserem Leben eine echte Krise losbricht, dann wissen wir ganz genau, wie wir zu beten haben und wir werden beten. Dann sagen wir nicht mal locker, oh, ich schaue mir mal an, ob es funktioniert. Nee. Weil ich weiß, ich bin hoffnungslos verloren, werde ich schreien zu Gott und sagen, Herr, du musst mich jetzt retten, du musst da eingreifen, weil ich kann es nicht, aber es geht sonst alles den Bach runter. Wir werden beten wie die Weltmeister, weil wir eines wissen, wenn Gott jetzt nicht handelt, passiert gar nichts mehr. Und ich bin hoffnungslos verloren. Und wisst ihr, deswegen starten wir mit Gebet. Jesus ist derjenige, dem wir nachfolgen. Sein ganzes Leben, sein gesamtes Leben war ein Segen für den Menschen, den er begegnete. Jeder Ort, an dem er kam und jeder Person, der er begegnete, war immer ein Moment, Stück des Himmels, den sie erfahren durften. Begegnung mit dem einzigen, wahren, lebendigen Gott. Sie merkt etwas von der Gegenwart Gottes. Und durch unser Gebet öffnen wir uns Gott und für die Führung des Geistes Gottes. Und dann richtet dieses Gebet unsere Gedanken auf das aus, was wesentlich ist. Und wenn wir anfangen, für Menschen konkret zu beten, dann wird etwas passieren in unserem Leben. Deswegen möchte ich uns ermutigen, starten wir mit Gebet. Im September starten wir mit einem Kurs. Alpha-Kurs ist der Name. Bedeutet, es ist ein Kurs, wo wir Menschen einladen, die Fragen an Jesus Christus haben. Die sagen, ich möchte diesen Jesus Christus kennenlernen. Oder von dem wir wissen, für die ist Jesus Christus überhaupt keine Frage. Aber wir wissen, sie brauchen Jesus Christus. Für diese Menschen ist dieser Kurs gedacht. Glaub mir, sie werden nicht kommen, wenn du sie nicht einlädst. Wir können 1000 Flyer verteilen. Wir können große Plakatwände mieten. Und darauf am Alpha-Kurs in der Benzstraße 3. Es wird keiner kommen. Wir können die Zeitung voll mit inserieren. Es wird keiner kommen. Es werden die kommen, für die wir beten. Deswegen starte mit Gebet. Und ich weiß, wir alle, jetzt geht's wieder los, wir alle wissen, ah, das hat noch nie geklappt. Und unsere Nachbarn, meine Freunde wissen Bescheid über Jesus, sie haben abgehakt. Aber wir wissen nicht, was im September im Leben dieser Nachbarn, Arbeitskollegen sein wird. Aber Gott weiß es. Und deswegen möchte ich uns ermutigen, 3 bis 5 Menschen, schreib sie auf eine Visitenkarte. Diese Visitenkarte hänge an deinen Kühlschrank oder vor dem Fernseher, vor jedem EM-Spiel. Siehst du es und sagst, okay, bevor ich das Spiel mir gönne, bete ich für diese 3, 4 Menschen und sage, Herr, ich habe keine Ahnung, wie ich eine Brücke bauen kann zu ihnen. Ich weiß nur, momentan ist der Zug abgefahren, aber sie brauchen dich. Und ich möchte, bete für sie, dass du sie ziehst mit den Tauen deiner Liebe an dein Herz und gebrauche mich mit dazu. Du hast mich gesegnet, ich gehöre zu dir, ich habe dich kennenlernen dürfen und ich möchte ihnen so gerne von dir erzählen. Aber ich weiß, es braucht noch viel mehr. Heute bete ich dafür und dann nennst du diese Namen vor Jesus Christus. Fange an ihnen zu wirken. Bereite sie vor. Gerne darfst du auch schon früher starten als bis September. Das ist die Challenge für uns als Gemeinde. Wirst du mit dabei sein? Es ist deine Entscheidung. Und ich bin gespannt, welche Geschichten wir erzählen, da wo wir wieder mutig es gewagt haben, wie sehr Gott unser Leben verändert hat und zum Segen anderer Menschen gemacht hat. Amen. Und wir hören jetzt auf ein Lied, dass das in einer wunderbaren Weise widerspiegelt. Wir hören es einfach an und du kannst es nutzen, vielleicht schon die ersten Namen aufzuschreiben. Das fällt mir gerade ein. In meiner Vorbereitung ist mir ein Migrant eingefallen. Ich habe erst gesagt, Herr, ich kann aus Lampertheim, wen soll ich mitbringen? Ja, und plaps, ging's los. Eine Frage an Gott, den Scheraf kann ich einladen. Denn der kennt Jesus noch nicht richtig. Obwohl er schon oft durch Jesus gesegnet worden ist. Aber er weiß noch gar nicht, wer dieser Jesus wirklich ist. Also nutze vielleicht auch dieses Segenslied, das wir jetzt hören, mit dazu, Gott zu fragen, Herr, ich möchte anfangen, für Menschen zu beten. Je und je geliebt ist der Titel.